Ist jemandem der Begriff Sacco di Roma bekannt? Der, der das Skript gelesen hat, wäre enttäuscht, wenn es jetzt nicht wüsste, Philipp. Sacco di Roma. Sacco, das ist ein alter oder ein veralteter italienischer Ausdruck und heisst so viel wie Plünderung. Also Plünderung Roms. Es geht zurück auf ein Ereignis, das 1527 stattgefunden hat. Plünderung Roms. Was heisst das? 24'000 Soldaten, deutsche Landsknechte, spanische Söldner, sind in das Rom eingedrungen am 6. Mai 1527 und haben während 3 Tage lang die Stadt plündert, sie haben gemordet und sie haben vergewaltigt. Die Hälfte der Bevölkerung von Rom ist umgebracht worden oder umgekommen in der Folge von diesem Überfall, von diesem Übergriff. Und noch über Wochen sind Burgen, Kathedralen, Kirchen, der Vatikan belagert worden, angezündet worden. Es ist viel Zerstörung passiert. Das ist das Ereignis, das als Sacco di Roma in die Geschichte eingegangen ist. Hat das jemand von euch kennt, auch wenn er es jetzt nicht unter dem Namen Sacco di Roma schon kennt hat? Von dieser Geschichte? Der eine oder andere nickt, aber die wenigsten. Habe ich vermutet. Mir ist es genauso gegangen, bis am letzten Donnerstag, etwa am Morgen um 11 Uhr, würde ich sagen, habe ich noch nie gehört von dem. Obwohl das kirchengeschichtlich eigentlich relativ ein prägendes Ereignis war. Was dort, weil es ist ein expliziter Angriff auch gegen den Vatikan war. Viele Kardinäle und hohe Leute sind gefangen genommen worden und gegen Lösegeld verkauft worden. Freigekauft worden oder freigegeben worden. Man hat den Papst eigentlich versucht umzubringen. Die Schweizer Garde hat 2/3 von ihren Leuten verloren, aber hat den Papst können schützen. Es war eigentlich ein eingängiges Ereignis gewesen. In Rom kennt man es noch. Gerade letztes Jahr, am 6. Mai, ist das Jubiläum oder das Jubiläumsgedenkjahr wieder gefeiert worden. Damals war es ein weltbewegendes Ereignis. Es hat die Leute bewegt. Heute, die meisten kennen es nicht mehr. Es hat an Relevanz für unsere Geschichte verloren. Wir kommen später auf das Ereignis zurück, aber wir springen von diesem tragischen Ereignis. Vor 500 Jahren springen wir in die Gegenwart zu einem anderen tragischen Ereignis. Dem, was sich in der Ukraine aktuell abspielt. Ist etwas, was die Leute beschäftigt. Wir haben es vorher schon angetönt. Und ich glaube, niemand von uns hat das so richtig, richtig kalt lassen. Vielleicht hast du jetzt nicht gerade Angst, dass die Welt untergeht. Weil du zurückschaust, hast eine gewisse Lebenserfahrung, hast schon viele Kriege gehört, miterlebt in dem Sinn aus den Medien und die Welt ist auch nicht untergegangen. Und trotzdem, wirklich behaglich ist dir wahrscheinlich auch nicht rund um den Konflikt. Die Art und Weise, wie Russland da einen souveränen Staat überrennt, zumindest gemäss den Infos, die wir haben, das fühlt sich nicht so gut an. Das lässt ein unangenehmes Gefühl zurück. Dann sind da die ganzen Drohungen von Putin, die irgendwo zeigen, der Kerl, entweder ist es Kalkül oder der ist durchaus bereit, atomare Waffen einzusetzen. Er hat am Westen ganz klar gesagt, wenn ihr militärisch eingreift, dann müsst ihr mit einem Atomschlag rechnen. Dann sind die ganzen Sanktionen, die jetzt der Westen gegen Russland verhängt. Und ich habe gerade heute Morgen noch gelesen, was der Putin gesagt hat, dass wir das alleine eigentlich schon als Kriegserklärung anschauen können. Das war genau meine Frage. Wird er das irgendwann so deuten und das zu weiteren Aggressionen führen? Und unterdessen hat er es so ausgedrückt, hat aber gesagt, er werde noch keine weiteren Massnahmen einleiten. Und gleich, es ist ausgesprochen. Was passiert dann, wenn weitere Aggressionen passieren? Kann der Westen dann nach wie vor ignorieren oder muss dann mehr passieren als nur wirtschaftliche Sanktionen und Waffenlieferungen? Und was ist, wenn die USA, China und vielleicht auch die EU dann wirklich plötzlich militärisch eingreifen? Sind wir dann plötzlich an dem Punkt, wo alle Angst davor haben? Ein dritter Weltkrieg, der ohne Atomkrieg nicht zu führen ist? So sagen es zumindest Militärexperten, Kriegsexperten. Was passiert, wenn das dort eskaliert? Ich weiss nicht, ob du dir die Fragen in den letzten Tagen gestellt hast, in den letzten Wochen. Viele stellen sich die Fragen. Ich glaube aber auch, viele von uns haben einfach nur genug von schlechten Meldungen. Jetzt haben 2 Jahre lang Leute das Ende der Welt heraufbeschworen, im Zuge von Corona. Man konnte es langsam nicht mehr hören. Immer da die Endzeit-Fanatiker, sage ich mal. Und jetzt will man es sich nicht schon wieder antun. Nicht schon wieder über das Ende der Welt nachdenken, wo zumindest in der Schweiz die Corona-Massnahmen endlich verschwunden sind. Und trotzdem, wenn du eine christliche Prägung mitbringst, und das darf bei den meisten, die heute Morgen da sitzen, der Fall sein, dann klingen einfach irgendwo die Ängste an oder die Gedanken. Wir wissen genau, die Bibel sagt einiges zum Thema Endzeit. Wir leben in der Endzeit, sagt die Bibel. Die Bibel sagt einiges über den Weltuntergang. Und in diesem Kontext redet sie von Krieg, von Hungersnöten, von Seuchen, von Katastrophen. Und insofern ist es logisch, dass die Gedanken natürlich aufkommen und man sich die Frage halt doch irgendwo stellt, wenn ein Konflikt aufkommt. Die Frage, die jetzt gerade eingeblendet wird, vielleicht, ich bin schon viel zu weit, wieso zeigt es mir das dort hinten nicht an? Geht die Welt jetzt unter? Wird der Ukraine-Konflikt dazu führen, dass die Welt untergeht? Und das wollen wir heute Morgen mal miteinander in die Bibel schauen. Was sagt die Bibel dazu? Was sagt sie explizit etwas zu dem Ukraine-Konflikt? Können wir das irgendwo einordnen? Und die erste Frage oder die erste Antwort, die ich darauf gegeben habe, ist vielleicht auch gerade schon die grosse Enttäuschung. Das ist meine Überzeugung. Über den Krieg in der Ukraine sagt die Bibel nichts. Nicht direkt, nicht konkret. Ich behaupte, wenn wir in die Bibel gehen, forschen, wir finden nicht explizit etwas über den Ukraine-Konflikt. Natürlich, der geneigte Google-User, der heute Nachmittag heimgeht, geht googlen, der wird früher oder später zum Beispiel auf die Seite der Zeugen Jehovas kommen, der durchaus bereits Bibelverse nimmt und sagt, das könnte das bedeuten. Wir haben von dem Volk vom Norden, der die Süden angreift. Und das wird in den nächsten Tagen noch zunehmen, dass die biblischen Ausleger Hinweise darauf finden, dass der Ukraine-Konflikt in der Bibel steht. Meiner Meinung nach ist das alles einfach Spekulation. Heisst nicht, dass es nicht stimmt, aber die Bibel sagt nicht per se etwas zu dem Ukraine-Konflikt. Das, was wir in den nächsten Tagen werden beobachten, ist ein Versuch von Menschen, Gewissheit überzukommen. Gewissheit überzukommen, was sagt die Bibel dazu und einen Fahrplan zu finden, wo geht es durch. Wir Menschen wollen doch immer wissen, was ist Sache? Was sind die nächsten Schritte? Was werden wir erleben? Und die Intention dahinter ist Angst. Oder die Frage, müssen wir Angst haben? Wird es uns jetzt an den Kragen gehen? Müssen wir den Wohlstand, den wir im Westen haben, müssen wir den jetzt aufgeben? Geht es jetzt zu Ende und ich muss um mein Leben fürchten? Die Problematik bei dieser Herangehensweise an die Bibel ist, glaube ich, dass es nie die Absicht Gottes war, dass wir uns so einen Fahrplan zurechtlegen. Um das geht es gar nicht. Wir haben die Offenbarung und andere Zukunftstexte nicht bekommen, um einen detaillierten Fahrplan zu haben. Und ich glaube, wir sollten das nach den letzten 2000 Jahren langsam aber sicher eigentlich verstanden haben, dass das nicht die Intention vom Wort Gottes ist. Seit 2000 Jahren, wenn Katastrophen sind, wenn Kriege sind, dann treten Theologen auf, versuchen das biblisch einzuordnen, das finde ich gar nicht falsch, aber es führt oft zu komischen, abstrusen Spekulationen, Behauptungen, jetzt passiert das und das und spätestens in so vielen Jahren oder Monaten ist der Weltuntergang. X-fach ist von Christen der Weltuntergang definiert worden, also geheißen, dann geht die Welt unter. Und was machen wir heute? Wir hocken da und hören immer noch einer Predigt zu. Die Welt ist noch nicht untergegangen. Ich habe voran von dem Sacco di Roma geredet. 1527. 3 Jahre später, 1530, hat Martin Luther seine Auslegung über die Offenbarung geschrieben. Und ihr könnt euch vorstellen, das Ereignis, der Sacco di Roma, hat Einfluss gefunden in dem Offenbarungskommentar von Luther. Und er hat zum Beispiel Offenbarung 16, Vers 17, das dürft ihr gerne die Heiden mal nachlesen, hat er explizit auf das Ereignis interpretiert. Für uns heute muss ich sagen, ja, es könnte passen, es wirkt gar nicht so daneben, aber in der Rückwärtsperspektive muss ich sagen, nein, das ist es nicht gewesen. Es könnte vielleicht eine Teilerfüllung gewesen sein, wenn man noch gut will, wenn die Walten lassen, aber das Ereignis ist verschwunden in unseren Köpfen, in unserem Gedächtnis. Also auch der Luther ist in der Gefahr gestanden, aktuelle Ereignisse auf biblische Aussagen zu beziehen. Und das machen wir heute noch genauso. Und darum würde ich an der ersten Stelle da mal ein Mahnenswort oder ein Wort zur Vorsicht in die Runde geben. Sind wir nicht schnell mit irgendwelchen Spekulationen, jetzt passiert das, was wir da lesen, 1:1. Biblische Prophetie ist oft erst rückwärtsgerichtet zu verstehen. Oft können wir sie erst rückwärtsgerichtet einordnen und sagen, jetzt oder dort ist das passiert, was die Bibel da gesagt hat. Es war nicht der Hauptfokus von Gott, wo er all diese Sachen durchblicken lassen, dass wir biblisch chronologisch einordnen können, jetzt sind wir da. Die nächste Haltestelle heisst Tod oder Verderben. Die nächste Haltestelle heisst Hungernot. Und die übernächste Haltestelle ist Endstation. Das war nicht das Ziel. Gott wollte, dass wir wissen, es wird ein Ende geben. Das können wir ganz klar sagen. Also wir können sagen, jawohl, die Welt wird untergehen. Das hat Gott wollen, dass wir es wissen. Gleichzeitig hat aber Jesus auch gesagt, niemand weiß, wann das wird sein. Nur der Vater selber. Und der Petrus haut später in die gleiche Kerbe, wo er sagt, der Tag wird unerwartet kommen. Wie ein Dieb, der kommt unerwartet. Genauso wird das Ende der Welt kommen. Ist nicht so, dass man es nicht könnte absehen von gewissen Ereignissen, dass es irgendwann könnte so weit sein. Aber die Ereignisse passieren seit 2000 Jahren, wo uns die Bibel zeigt. Die Kriege, Seuchen, Hungersnöte, Katastrophen, das passiert seit 2000 Jahren. Und auch wenn manche Leute sagen, das nimmt zu an Intensität, können wir nicht sagen, dass es jetzt so weit ist oder vielleicht noch 2000 Jahre so weitergeht. Und gleichzeitig müssen wir sagen, natürlich macht die Bibel prophetische Aussagen über die Zukunft. Gott lässt uns in die Zukunft blicken. Er will uns gewisse Sachen mitgeben. Schon im Alten Testament war das der Fall. Aber der Fokus ist nicht, um unser Gewunder zu stillen. Es ist nicht wie so ein Orakel, wo man reinschauen kann und so, aha, ich weiss, was wird passieren. Wenn Propheten im Auftrag Gottes in die Zukunft geschaut haben, dann ist das aus anderen Gründen passiert. Und heute Morgen werden wir miteinander vier so Gründe anschauen. Ich glaube, es gibt noch mehr. Aber das sind so die vier wichtigsten, die mir aufs Herz gelegt worden sind, heute Morgen irgendwo aufzuzählen oder einzutauchen drin. Warum wirft Gott einen Blick in die Zukunft für uns? Und dazu nehmen wir ein paar Beispiele aus dem Alten Testament, wo wir bereits fix sagen können, wie es passiert ist, wie es rausgekommen ist. Und etwas, das ganz stark immer wieder ersichtlich wird, wenn Gott einen Blick in die Zukunft schenkt, dann sind dort dabei ganz, ganz viele Gerichtsbotschaften gewesen. Das ist etwas, was den Leuten auch so Mühe macht, wenn sie das Alte Testament lesen. All der Krieg, all das Blutvergüssen, von Gott angeordnet, Gott sagt, das wird passieren. Überall wird verkündet, das Volk wird untergehen, das Volk wird untergehen. Und eines der bekanntesten prophetischen Ereignisse in der Bibel war vielleicht die Sintflut. Wo Gott zum Noah gekommen ist und ihm gesagt hat, es wird eine weltumspannende Katastrophe geben. Die ganze Menschheit, bis auf ein paar Personen, bis auf sechs Personen, wird ausgelöscht werden. Und wir sehen, dass der Weltuntergang, man kann glaube wirklich von einem Weltuntergang damals reden, ist die Folge vom Bösen, vom Leid in dieser Welt. Es war Gottes Antwort auf das Böse in dieser Welt. Es war das Gericht über dieser Welt. Am Mose sagt er, nicht am Mose, im Mose sagt er am Noah, da sagte Gott zu Noah, mit den Menschen mache ich ein Ende. Ich will sie vernichten samt der Erde. Denn die Erde ist voll von dem Unrecht, das sie tun. Wenn wir in die Prophetie vom Alten Testament schauen und auf dem Neuen Testament, dann sehen wir, der Blick in die Zukunft hat den Fokus, uns Gott als Richter zu offenbaren. Gott will zeigen, dass er Ungerechtigkeit, Bosheit nicht wird ungestraft lassen. Er wird eingreifen. Er wird Gericht bringen über Könige, über Völker, über einzelne Menschen. Es ist Gott, der über allem steht und letztendlich Einfluss wird nehmen und Gerechtigkeit wird bringen. Das ist einer vom Hauptfokus, warum Gott unseren Blick in die Zukunft gewährt. Zum zeigen, ich werde Gerechtigkeit wirken. Es wird niemand davon kommen. Und das wirft natürlich jetzt sofort die Frage auf, ja und was ist jetzt mit dem liebenden Gott? Jetzt redet ihr doch in der Gemeinde und am Sonntagmorgen immer von dem liebenden Gott und jetzt kommst du mit dem richtenden Gott. Es geht Hand in Hand letztendlich. Wir werden die Frage heute nicht im Detail behandeln, liebender Gott, richtender Gott. Aber gleichzeitig, wenn sich Gott als richtender Gott offenbart, im Voraus, kommt damit auch der liebende Gott zum Ausdruck. Gott hat immer in die Zukunft blicken lassen und sein Gericht verkündet, dass die Menschen noch eine Chance haben. Er hat das Gericht nicht einfach gebracht, unvorbereitet, sondern hat den Menschen eine Chance gegeben, wenn möglich noch umzukehren. Sein Wunsch war, dass Menschen noch umkehren und sagen, Recht hat er, wir sind auf dem Holzweg. Wir haben letzten Sommer über den Jona predigt. Dort ist ja genau das passiert in Ninive. Die Leute sind umgekehrt und Gott hat das Gericht abgewendet. Er ist ein gnädiger Gott, der nicht will, Gericht bringen, aber er muss. Wenn er ein gerechter Gott ist, muss er die Ungerechtigkeit richten. Und gleichzeitig will er den Menschen Chancen geben, umzukehren. Und ein Volk, das wahrscheinlich am intensivsten erlebt hat, ist das israelische, das jüdische Volk. Wie oft haben Propheten zu dem Volk geredet, du hast den Weg mit deinem Gott verlassen. Und es wird das Gericht kommen. Das hat schon der Mose gesagt, er hat dem Volk vorgelegt, 5. Mose, glaube Kapitel 28, das wird passieren, wenn ihr eurem Gott nicht nachfolgt. Und nachher sind Propheten gekommen und gesagt, ihr steht kurz davor, es wird passieren. Und da ist zum Beispiel der Jesaja einer gewesen. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes zu tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht. Schafft Recht der Weise, führt den Rechtsstreit der Witwe. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Das ist eine von diesen Stellen, die zum Ausdruck bringt, um was es Gott geht. Er will die Leute zur Umkehr bewegen. Es bereitet ihm nicht Freude, den Menschen kaputt zu machen, Völker und Königreiche zu zerstören. Sein Wunsch ist, dass Menschen umkehren, dass sein Volk umkehrt. Meistens sind es brutale Zukunftsaussichten, wo Gott in den Prophetien, in den Blick in die Zukunft hineingibt. Aber es ist immer verbunden mit dem liebenden Ruf, kehr doch um. Du kannst es noch abwenden, wenn du dich Gott zuwendest. Ein zweiter Grund für einen Blick in die Zukunft ist, Gott will Menschen zur Umkehr rufen und sagen, es ist noch nicht zu spät. Solange es noch nicht eingetroffen ist, ist es noch nicht zu spät. Und leider hat der Ruf zur Umkehr oft keinen Erfolg gehabt. Sogar die Leute von Ninive werden mal als Zeuge gegen das Volk Israel aufstehen, weil Ninive ist umgekehrt, das Volk Gottes nicht. Und selbst dort drin, in dieser Gerichtsbotschaft, die Gott angekündigt hat, ihr werdet letztendlich weggeführt werden von diesen nördlichen Völkern. Gemeint war damals Assyrien, Babylonien. Selbst in diesen Ankündigungen hat Gott bereits darüber rausgeschaut. Der Tiefpunkt war erreicht, wo das Nordreich Samaria weggeführt worden ist. Nicht das Nordreich Samaria, das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria ist über Monate belagert worden, eine unglaubliche Not. Und ein paar Jahrzehnte später das genau gleiche im Südreich, Juda, Jerusalem, genauso belagert, genauso zerstört, die Leute weggeführt. Und dann sitzen sie plötzlich in einem fremden Land, schauen ins Wort Gottes und was entdecken sie? Sie entdecken Aussagen, die im gleichen Kontext wie der Vers vorher schon genannt worden sind. Auch wieder im Jesaja. Darum spricht Gott, der Herr Zebaoth, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt. Damals, wo Jesaja das gesagt hat, haben sie noch in Zion gewohnt. Fürchte dich nicht vor Assur, der dich mit dem Stecken schlägt und seinem Stab gegen dich aufhebt, wie es in Ägypten geschah. Denn es ist nur noch eine kleine Weile, so wird mein Grimm ein Ende haben und mein Zorn wird sich richten auf sein Verderben, also Assurs Verderben. Schon ganz am Anfang, wo Gott angekündigt hat, dass er wird Gericht bringen, hat er auch schon eine Trostbotschaft durchblicken lassen. Er hat seinem Volk gesagt, ich lasse euch nicht alleine. Es wird nicht das endgültige Verderben sein. Ich werde einen Rest bewahren. Es werden wieder Israeliten zurückkommen nach Jerusalem, nach Israel. Ich werde mein Volk durchtragen. Und so sind die Bücher mit den Androhungen von Gericht voll mit Zuspruch, mit Ermutigung, sogar mit ganz konkreten Zeiträumen, wo er sagt, nach 70 Jahren wird das Volk wieder zurückkommen. 70 Jahre Verbannung und ich werde es zurückführen. Wir sehen da drin, wenn Gott ein Blick in die Zukunft gestattet, ein Fokus von Trost und Ermutigung. Er will seinen Kindern sagen, ich bin bei dir. Ich sehe dein Leid und ich werde dich durchtragen. Ich werde dich begleiten in dem Sinne. Gott vergisst sein Volk nicht einfach. Er vergisst seine Kinder nicht einfach und verdammt sie und übergibt sie an einem unausweichlichen Leid. Wer Gottes Volk anlangt, der wird Gottes Zorn im ganzen Ausmaß spüren. Niemand mehr redet heute von Assyrien. Niemand mehr redet heute von Babylon. Weil sie haben das Volk Gottes angelangt gewagt. Und das ist im Auftrag Gottes passiert. Und doch sind sie wegen dem wiederum auch gerichtet worden. Es zeigt uns, Gott steht über dem Ganzen gestehen. Das ist der riesige Trost drin für Israel. In dem Moment, wo sie in Verbannung gegangen sind, wo sie dort an den Flüssen von Babylon gehockt sind, zu sehen und zu hören, Gott hat uns nicht vergessen. Es ist immer noch unser Gott. Und er wird uns zurückführen. Und vielleicht eine ganz spezifische Form von Trost und der Ermutigung, wo man in diesen Prophetien findet, sind natürlich all die Prophezeiungen auf den Messias. Das ist die Ermutigung für das Volk Israel und hat ihnen Trost gespendet, die Zuversicht zu wissen, da wird ein Messias kommen. Es wird ein Retter kommen, es wird ein Helfer kommen. Es wird einer kommen, der Frieden bringt und der Gerechtigkeit bringt und Freiheit bringt. Und wir haben jetzt immer vom Jesaja-Stelle gehabt, bis auf die erste, darum bringe ich nochmal Jesaja-Stelle. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaut. Und das ist bemerkenswert, wie die prophetischen Bücher voll sind von Aussagen und Vorausblick auf den Messias. Es ist Gott wichtig, sein Volk wissen zu lassen, es kommt einer, der wird triumphieren, der wird euch retten. Der Blick in die Zukunft, der offenbart den Messias. Auch wenn Gott in der Vergangenheit immer wieder einen Blick in die Zukunft gewährt hat, manchmal sogar sehr detailliert, ist es aber trotzdem nie seine Intention gewesen, dass sein Volk einen ganz genauen Fahrplan hat, was, wenn, passieren wird. Wenn er in die Zukunft blicken lassen, hat sie das die vier Punkte gewesen, die ihm wichtig sind. Und wie gesagt, es ist nicht eine abschliessende Aufzählung, es sind vier Punkte, die mir heute Morgen oder für den heutigen Morgen wichtig geworden sind. Und die Punkte gelten genauso auch noch auf die neutestamentliche Botschaft. Wir finden das eins zu eins wieder, wenn wir auf Zukunftsaussagen schauen, die sich noch nicht erfüllt haben. Und die meisten davon stehen im Neuen Testament. Natürlich gibt es auch alttestamentliche Aussagen, die mit dem korrespondieren, die auch noch nicht in Erfüllung gegangen sind. Es geht auch heute noch nicht darum, einen Fahrplan aufzustellen. Und trotzdem nehmen wir die Johannes-Offenbarung. Es ist ein Buch, das seit Jahrhunderten dafür herzogen wird, Angst zu schüren. Wenn ich jetzt frage, wem von euch macht das, was in der Offenbarung von Johannes steht, Angst, dann gehe ich da viele Hände auf. Meine über Jahre ebenfalls. Es ist eine Apokalypse. Für uns ist Apokalypse der Begriff für Weltuntergang und für Angst und Panik. Apokalypse ist damals eigentlich einfach ein literarischer Begriff gewesen. Er hat die Apokalypse geschrieben. Und der geht zum Weltuntergang, ja. Aber das war nicht der Fokus, dass er Angst schüren damit. Und es geht auch im Ukraine-Konflikt, in dem Ukraine-Krieg, nicht darum, dass Gott uns jetzt Angst machen will, wenn wir in die Bibel schauen, sondern das ist seine Intention. Wenn wir die Zukunftsblicke vom Neuen Testament nehmen, offenbaren sie uns einen souveränen Gott. Insbesondere die Offenbarung. Wenn wir dort hineinschauen, dann sehen wir einen Gott, der aktiv ins Weltgeschehen eingreift. Und schon nur das finde ich mal unglaublich beruhigend. Der Putin kann nicht machen, was er will. Auch die anderen Politiker können nicht machen, was sie wollen, was sie wollen. Gott lenkt ihr Tun. Er gibt einen gewissen Freiraum und irgendwann ist fertig. Wir kennen das aus der Vergangenheit von ganz schlimmen Zeiten. Das Römische Reich hat zwar eine grosse Friedenszeit gebracht, hat aber auch sehr viel Not gebracht. Das ist untergegangen. Das war die grosse Tragödie zur Zeit, wo Johannes die Offenbarung geschrieben hat. Die Christen haben gelitten unter Rom. Viele Völker haben gelitten unter Rom. Und irgendwann hat Gott gesagt, und jetzt ist fertig. Und das Römische Reich ist untergegangen. Etwas, was viel aktueller ist, auch schon wieder 100 Jahre her fast, das Dritte Reich. Gott hat den Hitler gewähren lassen. Über ein paar Jahre. Und dann hat er dem Ganzen ein Ende gesetzt. Die Offenbarung und andere biblische Texte zeigen uns Gott als der souveräne Gott, der über allem triumphiert und der sagt, wenn fertig ist. Es offenbart uns Gott als der Richter, der die Leute nicht einfach ungestraft lassen vorkommen. Er lässt im Moment, und das können wir fix sagen, er lässt im Moment Russland und Putin agieren. Er lässt es zu. Aber das heisst nicht, dass er es ihm entglitten wäre. Dass er nicht wüsste, was er macht. Am Schluss werden alle erkennen, wer Gott ist. Er ist der Herrscher, der am Schluss wird angebetet werden. Und er wird dafür sorgen, dass all die Herrscher, die Böses da haben, ihre gerechte Strafe bekommen. Nicht nur die Herrscher, sondern jeder Mensch. Und so hart das im Moment tönt, das betrifft Russen und Ukrainer. Das betrifft St. Galler und Berner. Es betrifft jeden von uns. Am Schluss wird Gott als Richter offenbart werden. Und wir sehen das jetzt schon, wenn wir in die Texte schauen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Kriegsgeschehnisse immer ein Aufruf zur Umkehr sind. Warum? Weil genau das passiert. Wir Christen gehen hin und schauen, steht etwas von dem in der Bibel? Und wir sehen, es wird von Kriegen geredet. Und es wird davon geredet, dass das Wehen sind. Die Bibel sagt, all die Kriege, die passieren, dass sie wehen. Und was passiert, wenn Wehen passieren? Es wird zu einer Geburt kommen. Im Normalfall. Wenn Kriege wehen sind, sind sie das Vorzeichen für den Weltuntergang, der wird kommen. Also auch der Ukraine-Konflikt, er erinnert uns, die Welt wird untergehen. Ja, es ist ein Wehen. Und das erinnert uns an was? Es ist noch Zeit zur Umkehr. Es ist ein Ruf zur Umkehr, egal ob es der Ukraine-Krieg ist oder ein anderer Konflikt, ob das eine Katastrophe ist, ob das eine Seuche wie Corona ist. Es ruft uns Menschen zur Umkehr. Nur wenn wir oft lieber darüber spekulieren, ob das jetzt Endzeit ist oder noch nicht, anstatt dass wir das den Leuten sagen und vermitteln, wir haben noch Zeit. Gottes Gnade ist noch da. Wir leben noch in der Zeit der Gemeinde, der Gnade. Und der Petrus betont das in seinem zweiten Brief, wo er genauso über die zukünftigen Sachen redet und nachher den Kritikern entgegentritt. Wo er sagt, es ist keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. 2. Petrus 3, Vers 9 ist das. Trotzdem, der Tag des Herrn, der wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Das geht Hand in Hand. Das Urteil wird kommen, das Gericht wird kommen. Der letzte Tag, der jüngste Tag, der kommt. Und der Ukraine-Konflikt mahnt uns daran und gleichzeitig erkennen wir, aber wir leben noch, es ist noch nicht das Ende. Wir dürfen die Gnadenbotschaft noch raustragen. Und was ist das für eine Gnadenbotschaft? Gott will uns zur Umkehr führen. Er will uns seine Gnade erkennen lassen und seine Vergebung zuteil werden lassen. Und so, wenn wir oft auf das Negative fokussiert sind, ist für viele der Zukunftsblick, die Offenbarung, ein Buch vom Schrecken, ein Buch von der Angst. Dabei ist die Offenbarung genau für das pure Gegenteil geschrieben worden. Ich habe vorher gesagt, der Johannes hat es zur Zeit geschrieben, wo das Römische Reich die Christen angefangen hat zu verfolgen. Vielen Gemeinden ist es dreckig gegangen, viele Märtyrer-Christen sind umgebracht worden und dann schreibt der Johannes seine Apokalypsen aufgrund von diesen Visionen, die er hat. Und das Buch war ein Ermutigungsbuch. Das Buch war ein Trostbuch. Wenn Christen das aufgeschlagen haben, haben sie da drin gelesen und sie haben gesehen, es muss so sein. Gott lässt das zu. Er hat uns nicht vergessen. Sie haben gesehen, Jesus ist der, der triumphiert. Gott ist der, der alles im Griff hat. Und sie sehen, es wird ein Ende kommen. Und das hat sie mit Freude erfüllt, nicht mit Schrecken. Weil das hat für sie geheissen, das neue Reich Gottes kommt. Endlich ist das Ende da und dann ist es vorbei. Und dann kommt das Himmelreich, das ewige Reich Gottes, wo Freude ist, kein Leid, keine Schmerzen, keine Trauer mehr. Die Offenbarung war für sie ein Buch vom Trost. Solange sie noch müssen leiden mussten, zu entdecken, sie sind nicht allein unterwegs. Gott ist an ihrer Seite. Und es ist spannend, jemand aus der Gemeinde hat sich mit dem Thema irgendwo auch beschäftigt und hat mir vorgestern, glaube ich, einen Bibelvers geschickt, wo einfach dieser Person wichtig geworden ist. In diesem Zusammenhang geht die Welt jetzt unter. Und es ist für mich ein Leitvers geworden von dieser Predigt. Johannes 16, Vers 33. Der ist im Kontext davon, dass Jesus auch über die Zukunft geredet hat. Und was sagt er, die Jünger? Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Jesus blickt in die Zukunft mit uns, damit wir Frieden haben. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Und wie? Der Mensch wird hart bedrängt, Christen sowieso. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Das ist der Zuspruch von Jesus in dein Leben hinein, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Das ist der Zuspruch von Jesus ins Leben der ukrainischen Christen, von der russischen Christen, von jedem Christ. Er hat das gesagt, damit sie Frieden haben, dass sie nicht Angst haben, weil er hat die Welt besiegt. Und ich glaube, das ist eines der tiefen Geheimnisse vom Glauben. Es kommt nicht auf die Umstände drauf an, die können sehr, sehr negativ sein. Und trotzdem haben Menschen einen Frieden im Herz. Das ist der göttliche Frieden, der unsere Vernunft übersteigt. Ein Frieden, obwohl die Umstände alles andere als schön, als angenehm sind. Sie sind tragisch, sie sind schlimm. Und ich bin überzeugt, die Christen in der Ukraine erleben das im Moment, wie sie immer wieder den göttlichen Frieden bekommen, der irgendwo irrational ist. Und genau das, was sie brauchen, der Trost, den Gott ihnen geben will. Und da kommen immer wieder die Stimmen auf, die sagen, ihr Christen, vertröstet doch einfach auf die Zukunft, auf die schönere Zeit, die mal noch wird kommen. Aber ich glaube, die Zukunftshoffnung, dass das Leiden mal wird weg sein, das hat so eine Relevanz für die Gegenwart. Das ist das, was ermutigt, das ist das, was Kraft gibt, das Wissen, Gott wird am Schluss triumphieren. Egal wie all die Diktatoren und Autokraten heissen und was sie alles tun, sie haben keine Macht. Nur die, die Gott ihnen gegeben hat, und er wird sie ihnen nehmen am Schluss. Und wir werden in das Reich Gottes eingehen, in das Himmelreich. Und wir werden getröstet werden von Gott. Und das wird zum Trost bereits jetzt in der Gegenwart. Der Blick in die Zukunft, der ermutigt und tröstet uns, auch in der jetzigen Situation. Und nicht zuletzt geht es darum, dass in dieser Zeit der Messias offenbart wird. Wenn wir die Offenbarung lesen, macht das mal nicht mit dem Fokus, ich behaupte es jetzt einmal, dass viele von uns die Offenbarung lesen, jetzt probiere ich es gleich einmal herauszufinden, wo sind wir. Was wird noch passieren? Lesen Sie mal mit dem Fokus, wo und was liess ich alles über Jesus? Wo kommt Jesus überall vor? Und wir werden erstaunt sein, wie zentral die Figur Jesus Christus, der Messias, ist in der Offenbarung. Schon ganz am Anfang wird er uns als der offenbart, der ganz, ganz nah an der Gemeinde ist. Er wird uns als der offenbart, der im Himmel ist, der angebetet wird, der alles überstrahlt. Er wird uns als Lamm offenbart, der hingerichtet worden ist, gekreuzigt worden ist, verachtet von der Welt, gering geachtet. Und wir sehen, wie er am Schluss als Löwe Juda triumphiert. Er wird am Schluss der Richter sein, der über die Völker richtet. Und all die möchten gern gross auf dieser Welt, die werden vor ihm zu Knie kriechen und verurteilt werden, sofern sie nicht in diesem Leben noch hinwendig zu Gott erleben. Dank ihm sehen wir, werden alle Menschen, die ihn als Retter und Erlöser anerkannt haben, werden in eine Ewigkeit geführt werden. Sie werden an dieser Ewigkeit teilhaben können. Und der ist es, wie ich am Anfang gesagt habe, der so nah an dieser Gemeinde unterwegs ist. Die Märtyrer unter dem Thron, unter dem Altar, Kapitel 6, sie schreien und flehen, wie lange noch? Und er selber gibt ihnen Antwort. Er ist nah bei ihnen und tröstet, genauso wie er auch nah bei den Leuten ist, die auf dieser Welt sind. Ein Blick in die Zukunft wird uns den Messias offenbaren. Und wenn wir jetzt zu dieser Ausgangsfrage zurückkommen, geht die Welt jetzt unter, glaube ich, es ist angesichts von diesem Krieg die falsche Frage. Das ist nicht die Frage, die Gott uns nachlegen will. Wir haben das schon bei Corona beobachten können und es wird jetzt wieder genau gleich rauskommen. All die Leute, die jetzt auf Endzeit Prophet machen, die werden Angst streuen. Ihr könnt es auch euch selber beobachten. Wenn ihr jetzt forschen, was passiert alles und was könnte das bedeuten? Es löst Angst aus. Wenn man da während Corona über die Elite diskutiert hat und wie sie alles steuern und wir keine Macht haben und es wird zu Grund gehen, das löst Angst aus. Das ist nicht der Fokus, den Gott für uns parat hat. Ich denke, die richtige Frage müsste lauten, woran dürfen wir uns in diesen schweren Zeiten halten? Was gibt uns Halt in diesen Zeiten? Das ist relevant. Das ist für uns relevant und das ist für die Leute in der Ukraine relevant. Wir können uns daran halten. Wir haben die Gewissheit, ja, die Welt wird untergehen. Punkt. Früher oder später. Vielleicht im Zuge von dem Ukraine-Konflikt. Vielleicht geht es noch Jahrhunderte, bis es so weit ist. Wir wissen es schlichtweg nicht. Und logisch freuen wir uns nicht auf die Leiden und den Schmerz, der in diesem Kontext passiert. Niemand von uns. Weltuntergang bedeutet aber auch, endlich ist es soweit. Endlich offenbart sich Jesus, er kommt wieder und führt uns in die Ewigkeit. Endlich schafft er Gerechtigkeit. Weltuntergang ist ein Grund zur Freude, zumindest wenn man eine Beziehung zu Jesus hat. Als Kind Gottes dürfen wir wissen, wir brauchen keine Angst zu haben. An was können wir uns jetzt heben? An Jesus. Wir können uns heben an all diesen Verheißungen, die heissen, heb dich fest an mir. Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Kommt zu mir, alle, die mühselig und beladen sind, und ich werde euch erquicken. In Zeiten der Not kommen die Verheißungen erst ihr Gewicht über, das sie verdient haben. Uns in der Schweiz geht es so gut. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir Christen oft nicht verstanden haben, was es bedeutet, wer Gott für uns möchte sein in Schwierigkeiten. Wir verstehen das erst in Schwierigkeiten. Und jetzt, wo es erstmal seit langem so ein drohender Konflikt in der Ukraine ist, löst das in vielen von uns Ängste aus. Und die Ängste sollen unseren Blick auf Jesus lenken. Auf die Verheißungen, auf die Gegenwart, auf den Trost, den er für uns parat hat. Das Wissen, er hat es im Griff. Das Wissen, er wird triumphieren. Das Wissen, er steht uns bei. Und für all die Menschen, die Zuversicht nicht haben, weil sie gar nicht von dem Gott wissen oder von dem Jesus nichts wollen wissen bis jetzt, auch die können sich an Jesus halten. Wir haben es vorher gesehen, turn around. Es ist jederzeit die Möglichkeit, und zu sagen, die Hoffnung will ich auch. Leiden tun alle. Sowohl die, die mit Jesus unterwegs sind, wie die nicht mit Jesus unterwegs sind. Aber die mit Jesus unterwegs sind, haben Trost, haben Ermutigung und sie haben einen Gott, der mächtig ist, sie vor dem Leiden zu bewahren. Die Gemeinde hat schon immer gelitten. Aber die Gemeinde ist auch schon immer bewahrt worden von Gott. Ist durchgetragen worden, übernatürlich durchgetragen worden. Und das ist die Hoffnung, die wir davon vor Augen haben. Und darum möchte ich schliessen mit dem Vers, den ich vorhin gebracht habe, der für mich zu einem Leitvers geworden ist. Jesus will nicht, dass wir mit dem ängstlichen Blick in die Zukunft gehen. Wir können ganz sachlich sagen, ja, die Welt wird untergehen. Und ja, vielleicht unsere Kinder oder Generationen nach uns, die werden sehr schwierige Zeiten erleben. Gehe ich davon aus. So verstehe ich es ein Stück in die Bibel. Auch wenn ich nicht unbedingt von einem weltumfassenden Niedergang ausgehe. Und doch ist das sehr wahrscheinlich. Aber in dem Sinne sagt Jesus, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Und das soll nicht einfach nur ein Vers sein, sondern das ist mein Zuspruch heute Morgen für uns. Wenn wir uns die Frage stellen, geht die Welt jetzt unter? Dann soll der Zuspruch gelten, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Das hat er uns gesagt, damit wir in ihm Frieden haben. Und für das möchte ich für uns beten, sowohl für uns, wie auch die Leute, die aktuell in diesem Konflikt noch viel, viel mehr Not erleben. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Einblick gibst in das, was in der Zukunft passiert. Und ich bin froh, wenn wir aus diesen Aussagen, die zum Teil so schwer verständlich sind, müssen wir nicht den Fahrplan ableiten, sondern dürfen wir erkennen, wer du bist, darf uns das irgendwo auch Eindruck machen, zu sehen, wie du mal als Richter wirst aufstehen und all die Leute, die uns Angst machen auf dieser Welt, plötzlich einfach nichts mehr sind, weil du so mächtig bist. Und es ist so wunderbar zu sehen, wie du die Nähe zu deinem Volk, zu deinen Kindern, zu der Gemeinde immer hast. Dass du immer weißt, was uns beschäftigt, was unsere Nöte sind und dass du die Möglichkeit hast, näher mit dir unterwegs zu sein. Und das bitten wir dich für heute Morgen und die folgenden Tage und Wochen, dass du jedem von uns den Frieden ins Herz gibst und erleben lässt. Du hast uns das gesagt, du hast uns den Blick in die Zukunft gegeben, damit wir Frieden haben. Das ist eine Verheißung. Wir dürfen Frieden haben, wenn wir mit dir versöhnt sind, wenn wir Vergebung haben und von dir getragen werden. Und das bitten wir für die Leute in der Ukraine, all die Leute, die am Flüchten sind, die Not haben, dass du sie den Frieden erleben lässt. Dass die Menschen in der Ukraine, die dich bereits kennen, mit dem Frieden raus dürfen. Dass sie Friedensbotschafter dürfen sein. Und dass all die Menschen, die an dieser Angst fast kaputt gehen, die Hoffnung dürfen sehen, das Licht, das in die Dunkelheit hineinkommt, dass sie das dürfen sehen und dürfen erkennen. Und auch für uns in der Schweiz bitten wir das, für Altstädte, dass du als das Licht der Welt aufstrahlst und Frieden bringst in unsere Herzen, trotz all dem Negativen, das wir tagtäglich in den Medien hören oder vielleicht ganz persönlich erleben müssen. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist und dass du uns durchtreibst durch die Zeiten. Amen. Wir wollen